Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mainz gehört. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vor kurzem, das habt ihr vielleicht mitbekommen, haben wir auf unseren Social-Media-Plattformen einen Aufruf gestartet unter dem Motto Mainzer Alltagshelden und Heldinnen gesucht. Dazu haben wir einige Nachrichten bekommen mit ganz vielen tollen Vorschlägen, die wir übrigens immer noch gerne annehmen. Und zwei dieser Helden sind heute bei uns. Wer sie sind und was sie machen, das verraten sie uns gleich. Aber wir beginnen wie immer mit einem kleinen Steckbrief. Fangen wir mit Ihnen an. Name?
Arthur Ringerter.
Alter?
35, noch.
Noch. Beruf?
Arzt.
Welche Fachrichtung?
Ich bin Kinder- und Jugendmediziner. Facharzt für Kinder- und Jugendmediziner und Kinderonkologe seit letztem Jahr.
Haben Sie da noch Zeit für Hobbys?
Ja, ein wenig. Also ich spiele passioniert Tennis, seit Jahrzehnten jetzt schon.
Mhm.
Genau, und das ist so das, was ich mir noch pflege. Neben der Familie ist das Hobby, was ich sozusagen mir leisten kann.
Okay. Gibt's ein Lebensmotto?
Oh, Lebensmotto. Puh, das ist schwierig tatsächlich. Ehrlich gesagt habe ich mir noch nie Gedanken darum gemacht. Ich glaube, ein Lebensmotto ist, wenn ich es zusammenfassen müsste, ist, tu anderen das, was du erwartest, dass sie dir tun.
Mhm. Vielleicht. Ja. Das ist doch ein schönes Lebensmotto.
Ja.
Letzte Frage. An Mainz mag ich besonders?
An Mainz mag ich besonders den Flair, den irgendwie der Rhein versprüht, wenn ich da ich komme nicht aus Mainz tatsächlich.
Mhm.
Ich arbeite hier nur. Ich komme aus der Gegend von Frankfurt, aber das ist wirklich was immer ganz Besonderes. Wenn man über die Theodor-Heuss-Brücke fährt morgens, das sieht echt imposant aus.
Ja, das stimmt. Jetzt würde ich gerne weitermachen mit Ihnen. Name?
Mein Name ist Marie Neun.
Alter?
Ich bin 33.
Beruf?
Ich bin Assistenzärztin hier in der Kinderonkologie.
Haben Sie Hobbys?
Ja, ich habe Hobbys. Ich mag sehr gerne Musik, ich spiele Klavier. Ja, das ist eigentlich das meiste.
Auch hier dann in der Kinderklinik?
Nee. Wir haben hier in der Kinderklinik tatsächlich auch Musiktherapie, aber es gibt nicht so richtig die Einrichtung dafür.
Okay. Wenn Sie sich eine Superkraft aussuchen könnten, welche wäre das?
Oh je, meine Superkraft, das ist ganz schön schwierig. Ich glaube, ich würde alles viel schneller machen können.
Geht's oft zu langsam?
Ja.
Okay, und was mögen Sie an Mainz besonders?
Ich mag ganz gerne die Stimmung in Mainz und dass alle Leute, oder die meisten Leute sehr offen und kontaktfreudig sind.
Das stimmt.
Wenn man auch fremde Leute irgendwo trifft, immer schnell ins Gespräch kommen, so und die Leute sehr herzlich sind.
Das ist hier schon ein Unterschied. Ich habe mal ein Jahr ganz woanders gewohnt, weiter nördlich, sag ich mal.
Ja.
Ein Jahr und dann sind wir doch wieder zurückgekommen und der Unterschied ist schon gravierend. Ja, ich habe es gerade schon in der Ankündigung erwähnt. Wir haben nach Helden und Heldinnen gesucht. Wir sind fündig geworden. Und wie man hier auch gerade schon im Gespräch gehört hat, wir befinden uns gerade in der Kinderstation der Mainzer Uniklinik. Mich würde interessieren, was sind denn Ihre Aufgaben genau hier? Wie sieht so Ihr Alltag hier aus? Vielleicht so ein typischer Arbeitstag. Gibt's den überhaupt, so einen typischen Tag? Oder kann man das so nicht sagen?
Ja, es gibt, ja, was heißt einen typischen Tag? Ja, klar. Also primär mal sind wir dafür da, um Kindern zu helfen, die an einer Krebserkrankung leiden. Einen typischen Tag gibt es in der Hinsicht schon, dass man natürlich die Versorgung dann einfach der Kinder übernimmt. Wir haben hier eine Ambulanz, in die Kinder dann kommen, regelmäßig dort betreut werden. Wir haben eine Station, in der die Kinder, wenn sie entweder sehr schwer krank sind am Anfang oder auch innerhalb der Therapie stationäre Versorgung brauchen oder eben Chemotherapie zum Beispiel brauchen, dann auch versorgt werden. Wir haben hier alle unterschiedliche Aufgaben, die wir zum Teil auch an verschiedenen Zeiten noch wahrnehmen. Das heißt, mal ist jemand für die Station zuständig und ist dann eben Stationsarzt, mal ist jemand für die Ambulanz zuständig, ist dann Ambulanzarzt, oder mal ist jemand für Organisation zuständig, denn das braucht es tatsächlich auch ziemlich viel, um sozusagen die eigentliche Versorgung herum der Kinder macht man sehr viel. Mhm. Das heißt, es gibt in der Hinsicht dann doch den typischen Tag nicht, weil ja tatsächlich jeder dann anders ist.
Ja. Stand es schon immer so für Sie fest, dass Sie mit Kindern arbeiten wollen, oder wie kam das?
Also für mich stand das ziemlich schnell nach Beginn des Studiums, also nach dem klinischen Teil des Studiums fest, weil mir das immer ganz viel gegeben hat. Also ich hatte die ersten Kontakte dann mit den Kindern auch gehabt, dann auch als Student noch. Mhm. Und ich fand, das war so das, was einem quasi in ganz vielen schwierigen Zeiten, die man ja auch hat als Arzt, weil man einfach relativ wenig Zeit hat, man ist ziemlich gehetzt, man hat ziemlich viel zu tun und ist sehr wenig zu Hause, und es gibt einem extrem viel positiven Feedback und stärkt einen in der Motivation weiterhin das zu tun, was man tut tagtäglich. Und da finde ich Kinder mit ihrer total irgendwie offenen, unzensierten Art, die sagen einem, was sie denken und fühlen, geradeaus.
Gerade auf der Kinderkrebsstation stelle ich mir das auch nicht immer einfach vor. Es gibt zwar sicher viele schöne Momente, aber wie ist das in den nicht so schönen Momenten? Nimmt man das mit nach Hause oder lernt man da eine größere Distanz aufzubauen? Wie ist da die Bindung zu den Kindern? Wie macht man das? Wie geht man damit um?
Ja, also aus meiner Sicht ist das ein schwieriger Prozess. Den muss man auch gehen erstmal und den muss man tatsächlich durchleben. Das beginnt mit, man nimmt alles mit. Also wenn man anfängt und ist komplett unerfahren, dann nimmt das einen einfach mit. Von Erstdiagnose, die Erstgespräche, die man führen muss mit den Eltern, wie man sozusagen dann die ersten Erfahrungen machen muss, wenn Kinder dann doch leider versterben in der Erkrankung. Das haben wir auch. Wir können relativ viele Kinder heilen, langfristig, aber wir haben leider auch immer wieder Kinder, die wir verlieren. Und das sind Dinge, die man zuerst extrem mitnimmt. Da gibt es auch, glaube ich, kein richtig und kein falsch, wie man damit umgeht, aber mit der Zeit lernt man damit umzugehen, im Sinne auch eines gewissen Eigenschutzes. Das heißt, man muss professionalisieren und man baut schon einen gewissen Schutz um sich auch auf, ja, um einfach nicht komplett, sage ich mal, emotional durchzudrehen.
Ja. Ja. Gibt's da eigentlich eine seelische Betreuung dann auch für die Mitarbeiter hier?
Ja, die gibt's schon. Es gibt den Herrn Michel, der
Klinikseelsorger
ist und sowohl den Patienten, für die Patienten da ist, aber auch immer wieder anbietet, mit Mitarbeitern zu sprechen in schwierigen Situationen. Das gibt es tatsächlich.
Mhm. Und wir haben zusätzlich die Möglichkeit, also wir haben ein psychosoziales Team hier auch mit Psychologen, die sich eben um Familien kümmern, die Patienten kümmern, Geschwister, Kinder kümmern, aber die gleichzeitig auch für uns organisieren können, dass jemand von extern kommt und eine sogenannte Supervision macht. Das heißt, dass man in schwierigen Situationen, die zum Beispiel auch nicht, entweder für Einzelpersonen, aber auch vielleicht fürs ganze Team belastend sind, darüber sprechen kann.
Ja, ist dann auch wichtig. Ja. Das muss ja irgendwie verarbeitet werden dann auch. Ne? Mich würde interessieren, wie die Kinder damit umgehen. Wie ist das eigentlich? Ist den meisten Kindern schon bewusst, welche Tragweite diese Krankheit mit sich bringen kann? Oder gehen Kinder da nochmal ganz anders mit um?
Ich glaube, das muss man differenzieren. Ich glaube, das kommt erstmal sehr darauf an, wie alt das Kind ist, wie weit es sozusagen emotional auch gereift ist. Nicht nur Alter, sondern tatsächlich auch emotionale Reife. Man macht schon die Erfahrung, dass Jugendliche, also ältere Kinder und Jugendliche, das Ganze mehr mitnimmt, weil sie natürlich verstehen, das ist eine lebensbedrohliche Erkrankung. Die setzen sich aktiv mit Tod auseinander, auch wenn sie das manchmal nicht gerne tatsächlich kundtun, sondern die machen das mit sich oder mit ihrer Peer Group, wie auch immer. Die haben sicherlich einen ähnlichen Umgang möglicherweise mit der Erkrankung wie wir Erwachsene. Und dann gibt es natürlich die Kleinen, wir behandeln hier Einjährige, Zweijährige, Dreijährige. Klar, die leiden, das ist natürlich, die Therapie ist anstrengend, die Erkrankung bringt Dinge mit sich. Aber die gehen, das ist meine Erfahrung zumindest, unbeschwerter damit rum. Das heißt, für die wird es irgendwann hier Alltag. Und die haben hier irgendwie ihre Möglichkeiten zu spielen, zu malen, sich zu bewegen, Sport zu machen. Also wir haben ja ganz viel paramedizinisches Angebot. Und das verleiht, so dieser Rahmen verleiht quasi den Kindern auch einen neuen Alltag. Und mit dem gehen die auch ganz unbeschwert um tatsächlich. Das ist manchmal wirklich faszinierend zu sehen, wie ein Kind das eigentlich schwerstkrank ist, in einer ganz, ganz schwierigen Situation ist, aber trotzdem ganz unbeschwert auch kommuniziert mit Pflege, mit Ärzten, mit allen drumherum, und die ganz positiv ist. Das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die wir sonst jetzt von uns Erwachsenen in solchen Situationen eher weniger kennen.
Ja. Entstehen da auch Freundschaften zwischen den Kindern und geben die sich gegenseitig vielleicht auch Halt?
Ja, also ich denke, das kommt vor. Für viele Kinder bietet die Station auch, oder wird zu Hause, kann man jetzt nicht sagen, aber es wird einfach ein neuer Lebensmittelpunkt. Die Kinder, die bei uns unter Therapie sind, sind einfach oft auch aus medizinischen Gründen, können nicht in die Schule gehen, können nicht mehr in den Kindergarten gehen. Das heißt, zu Hause sind sie auch in einer gewissen Form isoliert von gleichaltrigen Freunden, die sie jetzt nicht mehr so großzügig besuchen können. Manchmal spielt auch mit, dass die Eltern auch sehr besorgt zu Hause sind, weil einfach der sichere Rahmen noch nicht gegeben ist am Anfang. Und wenn sie bei uns auf der Station sind, ist eigentlich immer irgendwas los. Es gibt viele Kinder, es gibt auch die Möglichkeit, mit anderen Kindern Aktivitäten zu machen, zu basteln. Das ist für die Kinder tatsächlich was, wo Freundschaften entstehen können, aber wo auch so ein bisschen ein Ersatzalltag dann stattfindet, wo die gerne hier sind. Ja, manchmal haben wir schon erlebt, dass Kinder traurig waren, weil sie eben nicht aufgenommen werden konnten.
Echt?
Und die Therapie irgendwie verschoben wurde, weil die jetzt unbedingt auf Station dies und das machen wollten.
Ach ja.
Und XY aber im Zimmer neben dran war.
Also das ist ja der beste Fall dann, ne?
Ja.
Das ist schön. Wie viele Kinder sind hier so im Schnitt?
Also die Station fasst insgesamt 18 Betten. Das ist sozusagen die Maximalvariante. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie wir isolieren müssen, mal mehr, mal weniger, wie auch manchmal tatsächlich die Aufstellung des pflegerischen Personals ist. Wir haben große Probleme, wie auch, glaube ich, alle anderen Abteilungen und auch andere Kinderkliniken mit Pflegepersonal. Also einfach die Ressourcen sind extrem knapp und wenig Pflege. Das heißt, davon hängt das auch ein bisschen ab. Aber im Normalbetrieb sind wir so bei 14, 16 Patienten, die dauerhaft auf der Station sind. Grundsätzlich haben wir ungefähr, ich sag mal, um die 70 neue Erkrankungen im Jahr, ein bisschen mehr mit Rezidiven, die wir auch sehen. Ja, und sehen auch ganz, ganz viele Patienten dann auch ambulant, die dann auch nicht nur in der Therapie sind, sondern auch nach der Therapie in der Regelnachsorge, weil man einfach gucken muss, ne, wie geht's denen danach, haben sie Spätschäden oder entwickeln sie möglicherweise doch die Erkrankung nochmal, also ein Rezidiv. Ja, das heißt also, wir haben hier immer Dauerbetrieb.
Aber kann man da so einen Durchschnitt nennen, wie lang ein Kind durchschnittlich hier dann auch verweilt?
Durchschnitt ist schwierig, weil es wirklich ganz auf die Erkrankung ankommt. Es gibt Krebserkrankungen bei Kindern, die werden in Anführungszeichen nur operativ behandelt. Das heißt, die kommen, kommen für die Operation, kommen später für Nachsorgetermine, für irgendwelche Zusatzuntersuchungen, aber brauchen zum Beispiel gar nicht unbedingt Medikamente, also Chemotherapie oder Bestrahlung. Dann gibt's aber auch auf der anderen Seite Kinder, die Bluterkrankungen haben, Leukämien, wo sich die Therapiedauer auf über ein Jahr erstreckt. Und die sind dann immer, das sind immer mehrere stationäre Aufenthalte, die von ganz unterschiedlicher Länge sein können. Von mehreren Wochen, 4 Wochen, dann wieder kurze Pause, dann ein erneuter Therapieblock. Also das kann aber auch sehr lange sein.
Es gibt ja dieses schöne Lied, Wunder gibt es immer wieder. Trifft das hier manchmal zu? Kann man sagen, hier passieren auch immer mal wieder Wunder, wo zum Beispiel Fälle sind, wo man aus medizinischer Sicht gesagt hat, es ist unmöglich, das sieht nicht gut aus und völlig unverhofft passiert dann doch eine Heilung, Spontanheilung, was auch immer. Kommt sowas häufiger vor auch?
Also ich denke mal im Sinne von tatsächlichem Wunder, es ist ja mal alles relativ, ne, muss man ja auch sagen. Also man hat manchmal Verläufe, die erwartet man so nicht. Man hat manchmal schon die Erwartung, dass Kinder das dann leider eher kurzfristig nicht schaffen werden. Und das geht dann doch noch ein bisschen und die Kinder haben gute Lebensqualität. Ein richtiges Wunder habe ich bislang, ich mache das aber auch erst in Anführungsstriche 9 Jahre. Noch nicht erlebt. Also, dass ich jetzt erwartet habe, dass ein Kind verstirbt und deshalb und dann ist es zu einer spontanen Heilung gekommen. Es gibt aber immer wieder Berichte darüber, aber es ist keine persönliche Erfahrung, von der ich berichten kann. Also, man muss dann auch leider, so schwierig das dann aber manchmal anhört, dann die Realität, der Realität ins Auge dann sehen und Wunder passieren möglicherweise, aber die passieren zumindest extrem selten, sodass ich davon nicht wirklich berichten kann.
Ich kann mir gut vorstellen, dass man an diesen ganzen Erfahrungen, die man hier in der Arbeit sammelt, auch persönlich daran auch wächst, natürlich. Macht es denn was mit der eigenen Einstellung zum eigenen Leben, mit der Wertschätzung vielleicht für jeden Tag, an dem man gesund aufwacht? Wie ist das? Kriegt man da nochmal eine andere Einstellung dazu? Vielleicht eine größere Dankbarkeit? Oder?
Also ich finde das schwierig, weil man natürlich nicht vergleichen kann. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man nicht in der Kinderonkologie tätig ist, schlussendlich. Es ist schon aber trotzdem so, dass man natürlich am Ende seinen Alltag ja auch lebt. Also das ist ja auch unser Alltag hier. Genauso wie wir privat unseren Alltag leben. Und man ist häufig, und das glaube ich, kann jeder für sich ja auch dann auch beobachten, häufig genug im Alltag so gefangen, dass man viele Dinge gar nicht wertschätzen kann. Es ist tatsächlich aber so, dass wenn ich dann mal Zeit habe, mal zu Hause, und mal wieder ist irgendwas passiert, wir haben irgendwie einen schwierigen Fall, ein Kind ging es nicht gut, oder ein Kind ist verstorben, es war irgendwie schwierig, alles zu verarbeiten, dann nimmt man sich mal die Zeit zu Hause und reflektiert. Und dann gibt es sicher dann die Momente, wo man auch einfach dankbar ist. Dankbar zum einen dafür, dass es andere Kinder gibt hier bei uns, denen man helfen kann. Aber auch natürlich dankbar, dass die meisten Kinder, die wir auch kennen oder auch gar nicht erst krank werden. Und dankbar auch dafür, dass man selbst gesund ist und irgendwie das tun kann, was man tun möchte.
Ja.
Aber die Momente sind, es ist nicht so, dass ich jeden Tag aufstehe und denke, ja, das Leben ist so wertvoll. Und das ist nicht die Realität, weil man einfach, es würde mit sich bringen, dass wir quasi jeden Tag emotional hier so involviert sind, dass wir quasi damit eigentlich nicht umgehen könnten. Das ist das Problem. Das heißt, man blendet es aus und gleichzeitig führt es dazu, dass man das sozusagen eben zu einem Alltag macht und dementsprechend auch wahrscheinlich nicht viel anders lebt als jemand, der jeden Tag irgendwie, in die Bank geht und dort arbeitet.
Ja. Gerade am Anfang, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, hat es mir schon geholfen, Probleme in einem ganz anderen Kontext zu sehen. Vielleicht jetzt nicht permanent, aber gerade wenn man dann so von seiner Arbeit erzählt, wenn jemand nicht mit der Kinderonkologie Kontakt hat, ist es ja einfach was Fremdes, was für uns normal ist, was unser Alltag ist, unser Arbeitsalltag. So ist es dann schon so, dass man einfach selber für sich dann manchmal denkt, boah, wenn man sich ärgert über Kleinigkeiten, die irgendwie nicht klappen, und dann irgendwie morgens hierher kommt und plötzlich wirklich mit anderen Problemen konfrontiert ist, das hilft also schon so manchmal für sich nochmal Grenzen zu sehen. Ey, warum habe ich mich da eigentlich gestern so geärgert? Mhm. Das ist dann schon in einem anderen Licht.
Wenn man sich das dann halt auch nochmal bewusst macht.
Macht man nicht ständig, aber klar. Schon ab und zu. Mhm.
Wie ist das eigentlich mit der Zahl der Krebserkrankungen? Ich finde, man hört ja immer wieder, ist ja glaube ich auch Realität, dass die Zahl der Krebserkrankungen stetig zunimmt. Merkt man das auch bei den Kindern? Ist das da auch so erkennbar, diese Tendenz?
Es gibt Statistiken, die implizieren das, ja, dass es zu einer Zunahme kommt, auch im krebserkrankten Kindesalter. Das ist immer ein bisschen so die Frage, ist es tatsächlich so, dass es einfach eine bessere Erfassung? Das ist manchmal schwierig auseinanderzuhalten. Es ist zumindest nicht so, dass es so relevant ist, dass wir sagen, wir verdoppeln hier irgendwie die Anzahl der Krebserkrankungen irgendwie in den letzten 5 Jahren. Sondern es ist statistisch, kann man einen leichten Anstieg sehen, aber so richtig eine gute Idee darüber gibt es, also meiner Ansicht zumindest noch nicht, dass es wirklich zu einer Zunahme kommt. Wir merken aber bei uns, und das hat aber mehr damit zu tun, dass wir immer weniger Zentren haben, die Kinder mit Krebs versorgen, dass wir mehr Patienten versorgen müssen.
Aufgrund des Pflegenotstands quasi auch, weil immer mehr Kliniken...
Das hat sehr viel damit zu tun, dass einfach Kinderonkologie immer mehr, wie auch in andere Bereiche, immer mehr standardisiert wird. Also mit sehr hohen Ansprüchen auch des Gesetzgebers ja auch, ne, wie ein Patient, der eine wirklich seltene, aber sehr, sehr, sehr schwere Erkrankung hat, zu behandeln ist. Und man kann sich vorstellen, vor Jahren, Jahrzehnten hatten wir in Deutschland um die 90, 100 Zentren oder Kliniken, die Krebserkrankungen therapiert haben. Wenn man sich aber überlegt, dass wir nur knapp 2000, wenn man hochschätzt, 2000 Erkrankungen im Jahr haben, neue Erkrankungen, dann ist das relativ wenig pro Zentrum, sodass man einfach gemerkt hat, man braucht eine hohe Expertise, eine gewisse Anzahl an Patienten, die man behandelt, um auch diese Expertise zu erlangen. und gewisse Infrastrukturen, um die Versorgung der Patienten qualitativ hochwertig zu gestalten. Und das führt einfach dazu, dass kleinere Krankenhäuser, die jetzt keine Universitätszentren zum Beispiel sind, dieser Versorgung gar nicht nachkommen können.
Okay.
Und das führt dazu, dass wir sozusagen eine Konzentration haben. Und es wird auch wahrscheinlich, das ist so die Tendenz, zu einer zunehmenden Konzentration kommen, dass wir jetzt von aktuell knapp 60 Zentren, glaube ich, dann vielleicht eher Richtung 30 gehen.
Oh.
Und dementsprechend kann man sich also überlegen, dass man dann auch als Zentrum auch dann mehr Patienten versorgen
muss. Logisch,
ja. Und man muss gleichzeitig sagen, die Anzahl des Personals, die Ressourcen sind im gleichen Moment nicht wirklich gestiegen. Das muss man auch sagen.
Das denke ich mir, ja. Was man aber auch immer wieder liest, sind Berichte über alternative Heilmethoden, zum Beispiel bestimmte Krebsarten mit Cannabis zu heilen. Was halten Sie davon?
Also das ist immer ein schwieriges Thema. Wir sind natürlich Schulmediziner und wir sind aus gutem Grund Schulmediziner, weil wir einfach gewisse Standards an Wissenschaft und auch klinische Praxis sozusagen definieren. Das ist immer schwierig mit alternativen Therapien, weil es sehr wenig tatsächliche wissenschaftliche Evidenz gibt für diese Dinge, was auch immer das alles sein kann.
Ja.
Es gibt natürlich, sag mal so, Borderline-Situationen, wo wenn es um Cannabinoide oder sowas geht, oder es geht um Methadon, war mal irgendwie ein großes Thema bei Patienten mit einer Krebserkrankung. Dann gibt es irgendwie vereinzelt dann auch Fallberichte, da gibt es irgendwie, das geht dann so ein bisschen schon Richtung möglicherweise Schulmedizin, aber es gibt trotzdem keine wirklich suffizienten klinischen Studien, die die Wirkung zeigen. Zumindest meines Wissens nach, zumindest auf jeden Fall nicht bei Kindern.
Okay.
Man muss auch immer ein bisschen aufpassen, die Wissenschaftswelt ist sehr, sehr groß. Das Feld wird immer komplexer. Kategorisch kann man da nie sein. Wenn man jetzt heute was sagt, kann es schon gar nicht mehr wahr sein, weil die Forschung auch sehr schnell voranschreitet. Aber grundsätzlich ist es ein problematisches Thema, weil natürlich die Eltern das Bedürfnis haben, etwas zu tun für die Kinder. Ja. Zu dem, was wir halt anbieten, vor allem bei Patienten, bei Kindern, bei denen man leider auch schon vom Vorfeld sagen muss, das wird eine schwierige Situation, es wird eine schwierige Therapie. Wir haben nicht die besten Chancen, diesen Krebs wegzubekommen. Das heißt, man muss es immer ernst nehmen und auch ernst nehmen, das Bedürfnis der Eltern. Gleichzeitig muss man aber ernst nehmen, dass mögliche alternative Therapiekonzepte, was auch immer die bestehen, natürlich auch unsere eigene Therapie möglicherweise in irgendeiner Form kompromittieren können und negativ beeinflussen können. Das heißt, da muss man ein bisschen in Spagat gehen, auch in der Kommunikation mit den Eltern.
Ja, das ist gar nicht so einfach, nehme ich an. Ich glaube, in der Situation als Eltern, und ich bin selbst Mutter und ich möchte es mir auch gar nicht vorstellen eigentlich, aber ich meine, erstmal ist es sicher schwer, diese Diagnose dann auch so zu akzeptieren, damit klarzukommen. Das muss erstmal, glaube ich, sacken. Und dann will man, glaube ich, natürlich alle Hebel in Bewegung setzen, so unrealistisch, wie sie vielleicht auch in dem Moment erscheinen. Da würde ich wahrscheinlich auch zu irgendeinem Guru gehen, der Shishi macht. Ist gar nicht so einfach dann.
Genau.
Das.
Ja.
Puh, ja. Der Zusammenhang zwischen der seelischen Gesundheit und dem Entstehen, aber auch der Heilung von Krebs, wie stark sehen Sie da die Rolle der Seele?
Also im Zusammenhang mit der Entstehung kann man jetzt eigentlich sagen, gibt es keine guten Daten dazu. Also wir haben sowieso bei uns in der Kinderonkologie ganz andere Grundvoraussetzungen im Vergleich zu den Erwachsenen. Also bei Erwachsenen ist es ja so, dass gewisse Risikofaktoren, Lebensstilfaktoren klare Rolle haben in der Entstehung von Krebserkrankungen. Bei Kindern ist das anders.
Mhm.
Da ist auch vieles noch nicht erforscht. Es gibt familiäre Häufungen, aber bei vielen ist es einfach unbekannt, warum das Kind jetzt erkrankt ist oder nicht. Was auch für die Eltern und die Familie schwer zu tragen ist, weil man sich natürlich fragt, warum ist das passiert?
Ja.
Also so über die Ursachen ist es deswegen schwer, was zu sagen. Aber auf jeden Fall gibt es große Studien oder auch den Trend dahin, nach der seelischen Gesundheit, nach der psychischen Gesundheit zu gucken. Und auch vor allem das große Feld von denen, die überlebt haben, in der Nachsorge zu schauen, was hat das für Konsequenzen im Leben und wo kann man im Umkehrschluss früh möglicherweise intervenieren oder Dinge verbessern, um es erst gar nicht später zu Problemen kommen zu lassen.
Aber kann man nicht generell, was jetzt die Heilung zumindest betrifft, sagen, je besser meine psychische Verfassung ist, desto eher wird der Heilungsprozess auch angeregt im Körper? Also mit solchen schweren Krankheiten bin ich Gott sei Dank noch nicht konfrontiert worden, aber im Kleinen habe ich das auch immer wieder bei mir selbst festgestellt oder bei meiner Familie. Kann man das so nicht sagen, allgemein?
Oh, das ist schwierig. Also bei Erwachsenen gibt es sicher Daten, dass psychische Gesundheit oder eben auch, was für uns ein großes Feld ist, körperliche Aktivität im Gegensatz dazu, die Krankheit und den Krankheitsverlauf beeinflussen. Mhm. Und sicherlich ist es also für die Familie hilfreich, irgendeine Form des Umgangs mit der Krankheit zu finden, die eben gesund ist, in Anführungszeichen. Mhm. Aber dass sich das wirklich am Ende auf irgendwelche Überlebensdaten auswirkt, das ist bisher nicht nachgewiesen.
Okay.
In harten Fakten.
Ja.
Für die einzelne Familie kann das ganz anders aussehen.
Ja.
Aber ja, auf dem Papier kann man es leider noch nicht sagen.
Mhm. Ja, klar.
Und vom Bauchgefühl ist natürlich aber so. Ne?
Ja.
Also natürlich wird man jedem Kind wünschen, jeder Familie wünschen, positiv reinzugehen. Also jedes in jedem Gespräch und in jeder betreuenden Maßnahme, die ich mit in jeder Interaktion, die ich mit Kindern und ich mit Familien habe, versuche ich immer eine positive Richtung zu vermitteln. Egal wie schlecht eine Situation ist, es ist sicherlich andersherum nicht nützlich für irgendwas, wenn man in sich selbst zusammensackt und sozusagen fatalistisch dem Tod entgegengeht.
Sich aufgibt quasi.
Sich aufgibt. Das ist aber natürlich, das ist quasi eine, ich sag mal, das sagt einem unser Menschenverstand, unser Bauchgefühl, das, was Frau Neu sagte, dass man natürlich keine harten Daten dafür hat, dass es irgendwas ändert an Überlebenswahrscheinlichkeiten. Das ist klar, das kann man sehr schwer messen wahrscheinlich. Aber der Alltag ist tatsächlich so, sei positiv, bleib positiv und wir werden sicherlich eine bessere Chance haben, irgendwie zusammen durch diese Zeit zu gehen, in ganz vielen Aspekten.
Und was man tatsächlich auch messen kann, ist, dass es, wenn es dem Patienten, der Familie gut geht, zum Beispiel Nebeneffekte, Nebenwirkungen der Therapie nicht so schwer ausfallen, beziehungsweise auch als nicht so schwer bewertet werden. Und das ist was es jetzt tatsächlich schon in Studien auch nachgewiesen ist. Das ist der kleine Beginn vielleicht in diese Richtung, zu sagen, okay, ich habe dann vielleicht keine so große Belastung durch Übelkeit oder durch sogenannte Fatigue, dass man einfach antriebsloser ist, solche Dinge.
Ja.
Schmerzen anders bewertet empfindet, man weniger Medikamente braucht, um diese Nebenwirkungen im Griff zu haben.
Ist das nicht sogar schon durch Studien irgendwo
also dafür gezeigt, ne?
Bestimmte Hormone oder Endorphine zum Beispiel, glaube ich, oder reduzieren ja, glaube ich, auch das Schmerzempfinden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
So ist das, ja.
Ja. Gibt es Möglichkeiten hier in der Klinik oder auch vielleicht bestimmte Rituale, weil die Kleinen machen ja unheimlich viel mit. 1000 verschiedene Sachen, die sie da im Klinikalltag, ich weiß nicht genau, wie die ganzen Anwendungen heißen, aber unheimlich viele Sachen, die sie mitmachen. Ich habe jetzt gerade im Rahmen der Vorbereitung auf dieses Interview von einem Mutperlenprojekt zum Beispiel gelesen, wo die Kinder nach jeder Behandlung eine bestimmte Perle aufreihen dürfen. Und gibt es irgendwas in der Art hier?
Also am Mutperlenprojekt nimmt die Kinderklinik auch teil.
Tatsächlich?
Aha. Okay. Dann gibt es auch ja ganz unterschiedlich geartete Sachen, also Geschwisterkindbetreuung. Was wir hier haben und was eben auch, wo die Kinderkrebshilfe involviert ist, ist das große Sportprojekt. Also dass bei Kindern mit Krebs Sporttherapie angeboten wird und eben auch gleichzeitig erforscht wird, weil es auch dazu nicht so richtig viel greifbare Fakten in der Kinderwelt gibt. In der Erwachsenenwelt sieht es anders aus, aber bei Kindern hinken wir ein bisschen hinterher.
Mhm. Okay, aber das ist ja schön. Das wusste ich gar nicht, dass die Mainzer Klinik hier auch teilnimmt am Mutperlenprojekt. Toll. Wie ist das eigentlich? Sind die Eltern? Können die hier dabei sein? Oder wie ist das? Oder gibt es ein Elternhaus oder sowas? Gerade jetzt für Kinder, die vielleicht weiter herkommen?
Mhm. Also Eltern können prinzipiell mit hier bleiben, einfach aufgrund der Schwere der Erkrankung. Dann ist das natürlich aber auch wie bei allem immer ein logistisches Problem. Also bei kleinen Kindern sind die Eltern mit im Zimmer aufgenommen und auch bei größeren am Anfang. Dann kristallisiert sich aber manchmal auch hinaus, die größeren können auch mal alleine bleiben, wollen auch mal alleine bleiben. Es kommt natürlich darauf an, wo die Familie lebt. Rheinland-Pfalz ist ein großes Land.
Mhm.
Was haben die für Anfahrten? Wie können die das leisten? Dann gibt's auch die Möglichkeit, im Elternhaus zu wohnen. Ja.
Schön. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt noch. Wie können unsere Zuhörer, Zuhörerinnen oder alle, die auch interessiert sind,
den Kinderkrebshilfe e.V. unterstützen? Was kann man da tun?
Naja, also das ganz Unmittelbare sozusagen, was dann ganz klar auf der Hand liegt, ist natürlich Spenden. Weil einfach extrem viel in dem, was der Alltag dieser Kinder ist und den Alltag ausmacht, tatsächlich ohne eine Finanzierung außerhalb der Krankenkassen gar nicht möglich wäre. Also wir haben, das geht schon beim Personal los, also tatsächlich beim Pflegepersonal, ärztlichen Personal, geht über Projekte wie eben das Sportprojekt, wie andere sozusagen
WLAN zum Beispiel.
Paramedizinische Projekte, genau, ein WLAN-Projekt, also ganz viele Dinge, die wir sozusagen hier anbieten, den Kindern sowohl von medizinischer Versorgung als auch von nicht-medizinischer Versorgung, was Lebensqualität einfach am Ende bedeutet für die Kinder. Und dann natürlich Wissenschaft, was auch ein großer Punkt ist, den die Kinderkrebshilfe Mainz auch sozusagen im Fokus hat und unterstützt. Das sind alles Dinge, die wären und sind ohne die jetzt schon große herrschende Spendenbereitschaft gar nicht möglich und gar nicht umsetzbar.
Ja.
Das heißt, das ist eigentlich so das tatsächlich das, was sehr wahrscheinlich den größten Impact hat auf das, was wir hier tun. Und natürlich, Mitglied werden und aktiv werden im Verein ist natürlich auch was Tolles. Da kann man natürlich verstehen, dass nicht jeder Mensch Zeit, Ressourcen und dafür dann aufwenden kann. Aber das sind so die Dinge, die ich sehe.
Was gibt es für Möglichkeiten, wenn ich aktiv werden möchte als Mitglied? Das heißt, ich kann mich hier persönlich dann auch einbringen. Also ich stelle mir vor, zum Beispiel, vielleicht kann man vorbeikommen, den Kindern mal vorlesen, irgendwelche schönen Stunden gestalten. Ist sowas möglich?
Also sicherlich ist sowas möglich. Ne? Sowas muss halt immer koordiniert werden, das ist ja klar. Es gibt immer Initiativen, das hat dann aber auch sehr viel am Ende mit Spenden zu tun, ich sag mal von Schulklassen, die machen dann irgendwelche Projekte und widmen dann sozusagen das, was an Erlös dann eben rauskommt, eben der Kinderkrebshilfe. Es gibt Menschen, die kommen und machen hier, keine Ahnung, die Terrasse zum Beispiel, die wurde auch von Menschen gemacht, die einfach sich aktiv beteiligen wollten und die machen es halt ein bisschen schöner hier. Also es sind ganz, ganz viele Aspekte und ganz viele Dinge, die man tun kann.
Aber das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt möglich, dass ich hier anrufe und sage, hallo, ich bin Julia, ich möchte gerne vorlesen.
Das ist schwierig, aber das ist natürlich auch so das Ganze, die Welt, in der wir leben, macht es schwierig mit Datenschutz, das ist gar nicht möglich. Also,
ist aber schade eigentlich.
Ja, und das macht auch tatsächlich die streng getaktete Organisation dann nicht möglich. Also da sind es dann so, dass wir eher dann schon eher kleine Projekte haben, die von außen kommen, wo dann der Rahmen dafür gegeben ist, solche Dinge zu machen.
Mhm. Okay, gut. Das heißt, nochmal als Fazit, die größte Hilfe wird geleistet, indem man spendet.
Ja.
Das Spendenkonto werden wir nochmal in den Shownotes verlinken für alle, die jetzt da mithelfen möchten. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass Sie sich beide die Zeit genommen haben für uns. Hat mich sehr gefreut, es war sehr interessant und ich wünsche Ihnen alles Gute und ich ziehe meinen Hut.
Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Danke für die Möglichkeit.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Mainz gehört. Der Podcast für, über, in Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.